Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
1968 und in den Jahren danach träumte eine Fundamentalopposition in der Bundesrepublik von einem Sozialismus, in dem alles Unheil der kapitalistischen Welt überwunden würde. Was folgte, waren ernüchternde Erfahrungen. Mittendrin ein Marburger Professor, der in diesem Herbst 80 Jahre alt geworden ist, wie er seine linke Geschichte heute reflektiert, hören Sie jetzt in dem Feature von Sebastian Friedrich. Aus dem Scheitern lernen. Frank Deppe, eine linke Geschichte.
Eine Stadt aus dem Mittelalter. Kopfsteinpflaster, restaurierte Fachwerkhäuser. An einigen Villen hängen Fahnen von Studentenverbindungen und Burschenschaften. Man sieht der Stadt nicht an, dass sie einst ein Hotspot des deutschen Marxismus war. Ein Relikt gibt Auskunft über diese Zeit. Unter einer Brücke ist etwas abgefärbt noch ein Schriftzug zu entziffern. Marx an die Uni, Deppe auf H4.
Hallo Sebastian.
Hallo Frank.
Frank Deppe ist gerade 80 geworden. In Marburg lebt er mit kurzen Unterbrechungen seit Mitte der 60er Jahre.
Hallo Frank.
Marburg ist eine zutiefst konservative Stadt, jetzt nicht nur wegen der mittelalterlichen Bausubstanz, sondern Marburg war eben keine Industriestadt, sondern Universitätsstadt. Man sagt, Marburg hat keine Universität, sondern ist eine Universität.
An dieser Universität wurde Frank Deppe vor 50 Jahren Professor für Politikwissenschaft, als bekennender Marxist. Etwa ein Jahr lang hatten Studierende, linke Gewerkschafter und Kommunistinnen für Deppes H4-Professur gekämpft. Eine ganze Reihe marxistischer Professoren gibt es zu dieser Zeit an der Uni. Es ist die hohe Zeit der Marburger Schule.
Ich meine, wie stark wir damals waren, siehst du daran, zwischen 1970 und 1972 hatten wir drei H4-Berufungen. Kai Tjaden, Hans-Heinz Holz in der Philosophie und ich in der Politik.
Es sind Namen der zweiten Generation der Marburger Schule. Die erste wird geprägt von einem Dreigestirn, den Soziologen Werner Hofmann und Heinz Maus sowie dem Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth. Alle drei überzeugte Marxisten. Viele einstige Genossinnen und Genossen Deppes haben seit den 70er Jahren andere Wege eingeschlagen, wechselten während ihres Marsches durch die Institutionen die Route, wurden Teil des Establishments oder drifteten ab nach ganz rechts. Nicht wenige von denen, die dem Marxismus zugewandt blieben, üben sich heute in Zynismus. Sie haben nach den Niederlagen des Sozialismus die Hoffnung auf eine Veränderung der Welt verloren. Frank Deppe nicht. Er ist bis heute Marxist. Manche meinen mit einem gewissen Hang zur Orthodoxie, aber mit offenen Augen für die Veränderungen in der Welt. Und fähig, Irrtümer und Irrwege zu erkennen. Deppe wird mitten im Krieg geboren. 1941 in Frankfurt am Main als Sohn eines Sparkassenangestellten. Seine Mutter, Hausfrau. Auf dem Goethe-Gymnasium in Frankfurt am Main gerät er mit autoritären Lehrern in Konflikt. Nicht die einzige politische Auseinandersetzung zu dieser Zeit.
Anfang der 60er Jahre, da kam bei mir die zweite Linie dazu. Das war die Kriegsdienstverweigerung. Und die war schon eine härtere Auseinandersetzung, vor allem mit meinem Vater auch, der sich schrecklich geschämt hat dafür, dass ich den Kriegsdienst verweigert habe, wo ich einmal den Mut hatte, ihm zu sagen, du genierst dich nur, zu deinem SA-Stammtisch zu gehen, zu dem er immer noch ging, und denen zu sagen, dass dein Sohn den Kriegsdienst verweigert, weil sie dann sagen, du bist dran schuld.
Die Kriegsdienstverweigerung, Anfang der 60er Jahre ein Tabubruch, bringt den jungen Frank Deppe zu den ersten Ostermärschen. In Frankfurt beginnt er ein Soziologiestudium. Es ist die Zeit der Frankfurter Schule, geprägt von Leuten wie Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Friedrich Pollock. Deppe ist aber vor allem von jemand anderem begeistert.
Das wichtigste Buch für mich in dieser Zeit war Herbert Marcuse, Vernunft und Revolution. Und dabei hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich begreife, was die mit kritischer Theorie verstehen, und zwar in der Tradition sozusagen der Linie Hegel, junger Marx, Und dazu kam, dass der Marcuse dann ja ein Semester in Frankfurt war als Gast. Und er hat mich ungemein fasziniert, weil er eben auch sehr viel politischer war als Horkheimer und Adorno.
Horkheimer und Adorno klopfen zwar in Frankfurt weiterhin mit Hammer, Meißel und Drahtbürste den ideologischen Putz der bürgerlich-kapitalistischen und postfaschistischen westdeutschen Nachkriegsgesellschaft ab. Gleichzeitig haben sie sich im Hier und Jetzt in einer Residenz eingerichtet. Der marxistische Philosoph Georg Lukács nannte diese Residenz einst Grand Hotel Abgrund. Den Abgrund jeden Tag im Blick, den Komfort des Hotels aber auskostend. Eine zutreffende Beschreibung findet Deppe heute noch und erinnert sich an einen Vortrag Adornos in der Frankfurter Musikhochschule. Dort relativierte Adorno seine einst im Versuch über Wagner formulierte These, der Komponist habe ästhetisch dem Faschismus den Weg bereitet.
In dieser Frankfurter Vorlesung in der Musikhochschule, wo die Frankfurter Schickeria und Kulturprominenz da versammelt war, hat er diese These korrigiert. Dafür wurde ihm brausender Beifall gezollt. Und dann hat sich dieser kleine, rundliche Mann, was die Künstler ja so machen, die verbeugen sich ja dann so ruckartig auf der Bühne. Dann hat er sich ungefähr 20 Mal vor diesem Publikum fast auf den Boden geworfen. Und da habe ich ihn richtig verachtet. Da habe ich irgendwie gedacht, du Opportunist.
Trotz der Distanz zu Adorno und Horkheimer tragen die Frankfurter Jahre erheblich zur Politisierung und Entwicklung des kritischen Jungintellektuellen Deppe bei. Es gibt aber noch einen weiteren Strang. Bereits Mitte der 50er Jahre ist Deppe mit dem Jazz in Berührung gekommen. Im Posaunenchor, in dem die gesellschaftlichen Widersprüche der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit spürbar sind.
Und da habe ich Trompete gelernt. Im Posaunenchor saßen vielleicht acht Leute, vier Junge, die eben 13, 14, 15 waren, und die Alten. Die waren damals wahrscheinlich 35 oder so. Und jetzt war das ja Mitte der 50er Jahre. Also das heißt, 45 war es 10 Jahre vorbei. Ich fasse das immer so zusammen. Der Posaunenleiter hat dann mit uns nun Dank und alle Gott gespielt. Und dann wurde eine Pause gemacht. Die Jungen gingen auf die Seite und nahmen schon Oh, when the saints go marching in. Die haben AFN gehört und so weiter. Und drüben auf der anderen Seite, die sogenannten Alten saßen da, hatten so Tenorhörner und haben Dadiop, 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 Dadiop. Karl, kennst du den? Den haben wir doch bei Stalingrad gespielt. Und
Deppe spielt mit einer Dixieland-Band auf Schulbällen, lernt dann in den Frankfurter Jazzkellern die Kultur der zumeist schwarzen US-amerikanischen Soldaten kennen. Die Frankfurter Jazz-Szene ist damals ein Antipode zur Alltagskultur des postfaschistischen Nachkriegsdeutschlands. Fließende Rhythmen statt Marschmusik, Swing statt Zwang.
Da haben wir seit dem Zeitpunkt an, ab Ende der 50er Jahre, immer in kleinen Gruppen, Quintettgruppen gespielt, wo wir dann die damals modernsten Varianten gespielt haben. Das ging ja dann bald in den Free Jazz über. Da kamen dann so die ersten Brüche auf, wo man zwar auch mitgespielt hat, aber innerlich nicht so ganz dabei war.
1964 zieht Deppe zu Hause aus. Er ist 22 und landet in Marburg. Er tritt in den SDS ein, den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, wird schnell Vorsitzender der Marburger Gruppe und im Bundesvorstand einer der Sprecher der sogenannten Traditionalistenfraktion. Neben den Traditionalisten, die auf die Arbeiterbewegung, Gewerkschaften und den Klassenkampf vor der Haustür setzen, gibt es im SDS eine zweite große Gruppe um Rudi Dutschke. Diese tendiert stärker zum Maoismus, zum globalen Süden und hält die hiesigen Arbeiter für nicht revolutionsfähig. Es sind die Anti-Autoritären,
die gewissermaßen den Bezug zur Weltrevolution genommen hatten, als strategischen Bezugspunkt. Bis hin zur RAF dann zu sagen, den bewaffneten Kampf aus der Weltrevolution ins eigene Land zu übertragen. Diese Position haben wir immer abgelehnt. Und die haben uns natürlich als Reformisten und Sozialdemokraten immer beschimpft, weil wir mit unserer strategischen Überlegung, auch bei dem Versuch, eine linke Partei zu gründen, ab 67, als die SPD in die Große Koalition gegangen war, haben wir natürlich die Dokumente, die wir dann verabschiedet haben, was wir machen wollen, waren sozusagen im Kern sozialdemokratische Forderungen.
Gegen die Notstandsgesetze, für eine konsequente Friedenspolitik, für den Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung. Der Versuch, eine Sammlungspartei für Linkssozialistinnen und Kommunisten zu gründen, scheitert. Nicht zuletzt, weil 1968 die DKP gegründet wird, die Deutsche Kommunistische Partei. An der Marburger Uni wird Deppe Mitarbeiter von Wolfgang Abendroth. Neben Adorno und Horkheimer der vielleicht bedeutendste marxistische Professor der jungen Bundesrepublik. Abendroth wird zum Mentor Deppes, den nicht nur Abendroths Perspektive auf die Einheit der Arbeiterbewegung beeindruckt, sondern auch dessen selbstkritisch nüchterner Blick auf die eigene Zunft.
Und dann kam jetzt das Normative bei Abendroth für die Definition der intellektuellen Rolle hinzu, dass Abendroth gesagt hat, als Intellektuelle seid ihr Teil der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Die meisten von euch kommen ja auch nicht aus der Arbeiterklasse. Dachte, vergesst nie, dass diese Universität Teil des bürgerlichen Herrschaftssystems ist. Und da hat er gesagt, als Intellektueller musst du dich mit dem linken Flügel der real existierenden Arbeiterbewegung verbünden.
An der Seite dieses linken Flügels der Arbeiterbewegung findet Deppe seinen Platz als Wissenschaftler und Intellektueller. Und in den Gewerkschaften, die für Deppe zum zentralen Ort der heftigen politischen Auseinandersetzungen in den 60er und 70er Jahren werden.
Wir wuchsen praktisch in eine Konstellation hinein, die bis Ende der 70er Jahre weitgehend grob angehalten hat, in der wir unsere sozialistischen Perspektiven sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit als auch in der praktischen Arbeit als Erfolgsgeschichte erfahren haben.
Linke Bewegungen erleben einen Aufschwung, der in der Adenauer-Ära unvorstellbar war. In westeuropäischen Ländern, Frankreich, Italien, gewinnen kommunistische Parteien an Einfluss.
Und dann hattest du den Fall der Regierungen in Portugal, Spanien und auch in Griechenland im Ergebnis von Massenbewegungen, von Massenstreiks. Parallel dazu kam natürlich die krachende Niederlage der USA in Vietnam. Also wir haben viele Ereignisse in der damaligen Welt so interpretiert, dass es einen dominanten Linkstrend gibt.
1968 promoviert Frank Deppe mit einer Arbeit über den französischen Revolutionär Louis-Auguste Blanqui. 1971 folgt die Habilitation. Er wird Professor in Marburg, getragen von einer Bewegung, die sich für seine Berufung einsetzt, die das hessische Bildungsministerium verhindern möchte. Der Minister knickt ein und Deppe wird zu einem Kopf der Marburger Schule.
Wenn ich es historisch rekonstruieren sollte jetzt, dann waren die 70er Jahre aus heutiger Sicht sozusagen das letzte Jahrzehnt, in dem nach 1945 eine andere Perspektive von Gesellschaftsveränderung sich aufgetan hat.
Die hessische CDU sagt den Linken an den Unis den Kampf an. Sie hätte am liebsten den gesamten Fachbereich, an dem Deppe und Co. besonders stark sind, geschlossen. Ein CDU-Abgeordneter bezeichnet im Hessischen Landtag die Marburger Schule als sowjetisch-marxistische Parteihochschule. Orthodoxe Marxisten sind in der Tat ein einflussreicher Teil des linken Spektrums an der Uni Marburg.
Der linke Sektor war überall vertreten, aber auch mit ihren eigenen Organisationen wurde um Vorherrschaft gekämpft. Aber in dem Moment, wo jetzt, sagen wir mal, bestimmte Fragen, wie gehen wir mit dem Feminismus um? Was sind Strukturveränderungen der Arbeiterklasse und die Fragen, die wir haben? Aber wenn die dann in diesem Rahmen von Parteikampf um Machtverhältnisse beantwortet werden, dann kommt es unvermeidlich also zu diesen Dogmatisierungen.
Und wenn jemand gegen die Dogmen der marxistischen Orthodoxie verstößt, hat das Konsequenzen. Etwa für die Marburgerin Ursula Schmiederer, eine der wichtigsten Frauen im SDS. Sie wagt es, die Sowjetunion von links zu kritisieren.
Und da gab es jetzt auf dem Flur, das Institut hat so einen langen Flur gehabt, das war ein Flachgebäude mit einem sehr langen Flur. Da wurden jetzt Wandzeitungen da ausgehängt und Kampagnen gestartet, die sich sozusagen auch frontal dann gegen die Person gerichtet haben. Ich glaube, einige von uns Alten träumen heute manchmal noch und haben ein schlechtes Gewissen.
Ende der 70er Jahre erreicht der Einfluss der marxistischen Marburger Schule ihren Höhepunkt. Das Buch »Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung«, an dem Deppe mitgearbeitet hat, wird massenhaft in der Ausbildung junger Gewerkschafter eingesetzt und Gegenstand einer Kontroverse.
Das war ja eine harte Auseinandersetzung, die Jahre 78, 79. Da war fast jeden Tag in der Zeitung etwas über kommunistische Unterwanderung der Gewerkschaften. Und dass ich in Marburg und wir in Marburg sozusagen das Steuerungszentrum dieser ganzen Geschichte seien. Das hat auch dazu geführt, dass ich war Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, die ist damals noch Stiftung Mitbestimmung, und war im Kuratorium, im Leitungsgremium für die Professoren da. Und der DGB-Vorsitzende Heinz-Oskar Vetter, der wollte, dass ich da aus allem rausfliege. Die IG Chemie, die dann inzwischen auch sehr rechts geworden war, hatte auch einen Antrag gestellt, dass ich entlassen werde als Vertrauensdozent, weil ja immer in der Zeitung stand, ich sei das Gehirn der kommunistischen Unterwanderung. Da bin ich anderthalb Jahre lang dauernd, auch George Wilbert, sind wir durch die Republik gefahren und haben bei Gewerkschaftsveranstaltungen dort mit unseren Kritikern diskutiert über die angeblichen Verdrehungen und Fälschungen der deutschen Geschichte im Geiste des Kommunismus. Immer wenn irgendwo wieder ein Artikel kam, haben wir sofort einen Gegenartikel geschrieben. Und damals, würde ich heute sagen, waren wir ziemlich stark. Und wir haben den Kampf nicht gewonnen, aber wir haben ihn nicht verloren in dem Sinne, weil wir uns doch sehr stark engagiert haben.
Ein Gewölbekeller in der Marburger Altstadt. In der Cavete trifft sich seit Jahrzehnten die Marburger Jazzszene.
Ich habe am Anfang in anderen Jazzkellern hier oben gespielt und in den 70er Jahren irgendwann hat der Gitarrist, mit dem ich auch heute noch befreundet bin, den Laden aufgemacht. Am Anfang haben wir sehr viel gespielt hier regelmäßig, hatten wir auch eigene Bands, die da gespielt haben.
Montags ist Open Stage der Jazzinitiative Marburg, deren Vorsitzender Deppe jahrelang war. Eigentlich probt er an dem Tag mit einer Big Band, aber heute spielt er noch einmal ein Set.
Vom Intellekt her wusste ich immer ganz genau, ich muss den Jazz beibehalten, aber er ist sozusagen in der Hierarchie der Themen, mit denen ich zu tun habe, an dritter oder vierter Stelle. Das habe ich auch in den wildesten Zeiten, 68, nicht mindestens einmal mit einer verbeulten Trompete in den Jazzkeller, der war ein bisschen weiter oben.
Und ist das für dich dann auch so eine Art
Therapie?
Ja?
Ja.
Frank Deppe setzt sich an seinen alten Holzschreibtisch. Der italienische Marxist Antonio Gramsci schaut ihm von einer Postkarte aus direkt in die Augen. Gramscis Auseinandersetzung mit der Rolle der Politik und der Kultur sind wichtige Bezugspunkte für Deppes Analysen zur Entwicklung des Kapitalismus.
Ja, also den habe ich dazugestellt, weil ich habe noch drei Büsten da stehen von Lenin, Marx und Machiavelli. Und ich muss sagen, die habe ich alle drei geschenkt bekommen. Die habe ich nicht selbst gekauft.
Über den italienischen Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli und dessen Wirken hat Deppe in den 80ern ein dickes Buch geschrieben. Damit nahm er den Faden einer marxistischen Analyse der Geschichte des politischen Denkens wieder auf, mit der er sich bereits in seiner Dissertation zu Blanqui befasst hat. Von Lenin hält er noch immer viel. Und die Sowjetunion und die DDR sind auch heute noch ein Thema bei seinen Versuchen, aus der Geschichte zu lernen.
Ja, natürlich. Auch unter dem Gesichtspunkt des Scheiterns, also der Analyse, aber einer solidarischen Analyse des Scheiterns, dieses Typus des Realsozialismus.
Anfang der 70er Jahre fing man in Marburg an, sich intensiver mit der DDR zu befassen. 1971 erschien das Buch »BRD – DDR, Vergleich der Gesellschaftssysteme«. Eine Festschrift für Wolfgang Abendroth, über die dieser sich wohl gar nicht so sehr gefreut hat. Die DDR kommt in dem Buch deutlich besser weg als in der Mainstream-Debatte der Bundesrepublik.
Das war bei manchen ein bisschen übertrieben, Erweckungsmomente, dass du mal anfingst, dich mit dem, was da in den realsozialistischen Ländern eigentlich tatsächlich, außer den Repressionsmaßnahmen, die es auch gab und die wir nach wie vor kritisiert haben, was es dort aber an Versuchen gegeben hat, ein anderes, jetzt in der DDR, ein anderes Deutschland zu machen und ein besseres Deutschland zu machen.
Auch wenn es sich heute noch lohne, sich mit der DDR zu befassen, sieht Deppe in der damaligen Auseinandersetzung eine Art Überidentifikation mit der DDR.
Es war natürlich eine Illusion zu glauben, dass die sozialistischen Länder unter der Führung der Sowjetunion und darin eingeschlossen die DDR, dass, jetzt sage ich mal, die stalinistische Periode eine Zwischenperiode ist, die aber notwendig mit der Entwicklung dieser Länder, auch ihrer ökonomischen Entwicklung, der Verbesserung der Lage der Bevölkerung, überwunden werden kann und dass durch innere Reformen sozusagen auch Sozialismusperspektiven sich entwickeln können. Abendroth hat da ganz fest dran geglaubt. Da waren wir schon eher so ein bisschen skeptischer in seinem Umfeld als Jüngere. Aber diese Illusion hatten wir natürlich auch.
Frank Deppe steht der DKP nahe, sympathisiert in den 80ern mit dem sogenannten Erneuererflügel und unterstützt den Kurs Gorbatschows.
Dass ich da die Erneuererposition unterstützt habe, hing eigentlich schon mit so einer Einstellung zusammen. Wenn die es nicht schaffen, sich da nochmal gründlich zu reformieren, ist das Ding am Ende. Also das war, glaube ich, so die Hintergrundeinstellung.
Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
Unsere Zeit ist eine kämpferische Zeit. Sie braucht eine Jugend, die kämpfen kann.
Mit dem Ende der Sowjetunion bricht für Kommunisten eine Welt zusammen. Genau zu diesem Zeitpunkt erscheint eine Festschrift für Frank Deppe. Der Titel:
Der Trümmerhaufen als Aussichtsturm. Historische, aktuelle und perspektivische Vermessungen einer gründlich veränderten Situation.
Naja, das war im Jahre 1991, wurde ich 50 Jahre alt und wir haben das gefeiert an der Lahn in Werder. Ich hatte auch eine gute Big Band damals, mit der haben wir auch gespielt. Aber das war natürlich mittendrin im großen Schlamassel.
Die Stimmung vieler Texte in dem Buch: frustriert, niedergeschlagen, depressiv. Dreißig Jahre sind seither vergangen. Deppe beschäftigt auch heute noch das Scheitern des Sozialismus. Kurz nach seinem 80. Geburtstag hat er ein knapp 400 Seiten dickes Buch über den Sozialismus geschrieben. Untertitel: Geburt und Aufschwung, Widersprüche und Niedergang, Perspektiven. Ihn beschäftigt die gläubige Erwartungshaltung seiner kommunistischen Genossinnen und Genossen.
Ich habe da eine ganz bestimmte Person im Auge, die hat dann als erstes immer gesagt: Wir haben an den Satz geglaubt, wir leben im Zeitalter des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Das war ein theologisches Bekenntnis. Das waren Leute, sie waren ja überzeugt davon, also bis hin jetzt, um es etwas flapsig zu sagen, dass sie am Stammtisch abends sagen konnten: Ein Drittel haben wir ja schon.
Ein Drittel der Welt war sozialistisch. Das war der Mutmacher bis zum großen Kladderadatsch 1989. Deppe erlebte den Niedergang in seinem marxistischen Marburger Umfeld schon früher.
Wir hatten zu der Zeit auch dann im Übergang von den späten 70er, frühen 80er Jahren die Mehrheit in den Gremien auch verloren. Dann hattest du die Krise des sozialistischen Lagers. Da kam ja auch noch die Invasion von der Sowjetarmee in Afghanistan dazu, ich glaube 79. Dann war die Krise in Polen. Ich meine, dieser Neoliberalismus hat ja in der Zeit, fing der an, da seinen Siegeszug anzutreten, mit einer relativ breiten Zustimmung aus der Bevölkerung, was sich bei Wahlergebnissen gezeigt hat, und der Niedergang der SPD und schon. Und dann kam die, sagen wir mal, die Krise der kommunistischen Bewegung in Italien.
London. Großbritannien erlebt im gegenwärtigen Bergarbeiterstreik den größten Polizeieinsatz seit Kriegsende.
no, no.
In Großbritannien bricht die Thatcher-Regierung beim Bergarbeiterstreik 1985 die Macht der Gewerkschaften.
Auch wir haben Solidaritätsveranstaltungen in den Unis gemacht. Die letzte Veranstaltung, an der Wolfgang Abendroth vor seinem Tod teilgenommen, Frankfurt im Gewerkschaftshaus mit den British Miners. Also wir haben das groß gefeiert, aber es war eine krachende Niederlage im Ergebnis.
Die Arbeitskämpfe Mitte der 80er Jahre stehen auch für das Ende der herausragenden Rolle des Industrieproletariats, vor allem in Großbritannien. Um die Fragen der Zeit zu diskutieren, gründet Deppe mit Klaus Dörre, heute bekannter Soziologieprofessor in Jena, in Marburg den Marxistischen Arbeitskreis. Ende der 90er Jahre bemerkt Deppe, dass sein Freund Jörg Hufschmidt, einer von mehreren explizit kommunistischen ProfessorInnen an der Universität Bremen, immer reservierter auf seinen alten Freund reagiert.
Und da habe ich mal den Jörg gefragt: Jörg, sag mal, du bist immer so komisch, wenn wir uns irgendwie treffen und so. Ist denn irgendwas? Und da sagte Jörg auf einmal: Ja, ihr scheiß Marburger, ich habe das Gefühl, wir in Bremen, wir haben gelitten wie Hunde in dieser Phase der Umstellung. Und ihr Marburger setzt euch hin und produziert ein Ding nach dem anderen und tut so, als ob nichts gewesen sei. Und ich konnte dann auch nur sagen, ja, aber wir haben nicht gelitten wie die Hunde, weil ich habe nicht gelitten wie ein Hund, weil das war nicht, also ich war der DDR oder der Sowjetunion nicht so nah wie Jörg war in dem Parteivorstand der DKP. Das war dann natürlich ein großer Unterschied.
In den 90er und 2000er Jahren erscheint eine Reihe von Büchern von Deppe, darunter auch sein Opus Magnum, 5 Bände zum politischen Denken im 20. Jahrhundert. Er ist regelmäßiger Referent bei Gewerkschaften und wird Mitglied der Partei Die Linke. 2007 wird er an der Universität Marburg emeritiert. Für Frank Deppe ist erst die linke Hegemonie im Marburger Unimilieu verloren gegangen, dann die Welt des realen Sozialismus und mit ihr das Feld utopischer Hoffnungen. Aber für ihn ist die Linke ein Hoffnungsschimmer. Er engagiert sich vor allem in der Partei nahestehenden Rosa-Luxemburg-Stiftung. Seine Unabhängigkeit ist ihm dabei wichtig, nach den Erfahrungen aus den 70er und 80er Jahren, auch mit der DKP, der er sich verbunden fühlte, aber nicht zu eng.
Ich hatte als Professor an der Universität das Privileg, will ich jetzt mal sagen, und das sage ich auch ein bisschen solidarisch gegenüber anderen, die das nicht hatten, hatte ich das Glück, das Privileg, dass ich mir auch viel eigene Gedanken leisten konnte, sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit, dran zu arbeiten, als auch das zu vertreten gegenüber bestimmten Ansprüchen, die sozusagen kommen und du jetzt musst die in die Position einnehmen in der Auseinandersetzung. Das gab es. Und ich war nicht Mitglied der Partei, ich war sozusagen Edelbündnispartner.
Und heute? Sein Freund und Schüler Hans-Jürgen Urban, heute im Vorstand der IG Metall, hat vor ein paar Jahren den Begriff der Mosaiklinken geprägt, um die Vielfältigkeit der real existierenden Linken nicht als Schwäche, sondern als Stärke zu begreifen.
Als normatives Konzept halte ich es nach wie vor für hervorragend. Und wäre auch eine Lehre, die ich sowohl für den Intellektuellen als auch für mein politisches Verhalten aus meiner Geschichte ziehen würde und als weitergeben würde, dass man sich viel mehr einlassen muss und dass wir als Intellektuelle, um Intellektuelle bleiben zu können, uns gleichzeitig hüten müssen und sozusagen in die Machtmaschinen von großen Organisationen einbinden zu lassen.
Er ist heute skeptisch gegenüber mächtigen Apparaten. Aber marxistische Analyse und die Hoffnung auf sozialistische Perspektiven bestimmen nach wie vor Deppes Koordinatensystem. Trotz aller Niederlagen des 20. Jahrhunderts, trotz aller Irrwege, trotz alledem.
Aus dem Scheitern lernen, Frank Deppe, eine linke Geschichte. Sie hörten ein Feature von Sebastian Friedrich. Sprecher Frank Arnold, Ton Hermann Leppich, Regie Beatrix Ackers, Redaktion Winfried Streiter.